ein Abendgebet. Soll jetzt unser Thema sein, Psalm 4. Man darf auch einmal am Mittag schon an den Abend denken. Ein Psalm Davids, vorzusingen beim Saitenspiel. Erhöre mich, wenn ich rufe, Gott meiner Gerechtigkeit, der du mich tröstest in Angst, sei mir gnädig und erhöre mein Gebet. Ihr Herren, wie lange soll meine Ehre geschändet werden? Wie habt ihr das Eitle so lieb und die Lüge so gern? Erkenne doch, dass der Herr seine Heiligen wunderbar führt. Der Herr hört, wenn ich ihn anrufe. Zürnet ihr, so sündiget nicht. Redet in eurem Herzen auf eurem Lager und seid stille. Opfert, was recht ist, und hoffet auf den Herrn. Viele sagen, wer wird uns Gutes sehen lassen? Herr, lass leuchten über uns das Licht deines Antlitzes. Du erfreust mein Herz, ob jene auch viel Wein und Korn haben. Ich liege und schlafe ganz mit Frieden. Denn allein du, Herr, hilfst mir, dass ich sicher wohne. Liebe Freunde, liebe Brüder und Schwestern, ich habe diesen Psalm überschrieben, ganzes Vertrauen zum Herrn. David betet diesen Psalm in besonderer Situation, in seinen Jahren als Flüchtling. Es ist ja für diesen jungen Kerl sicher eine ungeheure Zeit der Anfechtung, der Fragen, des Zweifels. Über 14 Jahre lang muss er wie ein Tier fliehen und ist doch von Samuel zum König Israels gesalbt. Ihm ist alles zugesprochen. Wie oft mag er in diesen Jahren bei sich gedacht haben, war das alles Einbildung? Ist da überhaupt etwas dran? Hat sich dieser alternde Samuel nicht doch getäuscht? Das kann doch so nicht sein. David hält in diesen Jahren das Vertrauen fest. In all seinen Fragen, in all seinem Rufen, in dieser großen Anfechtung, er reift. Hier wird aus dem Hirtenjungen, der schon eine gewaltige körperliche Kraft hat, er riss dem Löwen das Maul auf und hat das Schaf herausgerissen. Soll ihm mal einer nachmachen? Eine gewaltige körperliche Kraft. Jetzt wird aus diesem bärenstarken Kerl einer mit geistlicher Tragkraft. Einer, der in seinem Leben nicht nur äußere Statur gewinnt, sondern der innerlich in seiner Person, in seinem Glauben, in seiner Gottesbegegnung reift und wächst. Und so wird er fähig, König Israels zu werden und zu sein. Trübsal wirkt Geduld. So fasst das ein Paulus dann einmal zusammen in Römer 5. Trübsal gibt Tragkraft. Nicht automatisch. Nicht automatisch. Trübsal kann ganz arg trüb machen. Trübsal kann hart und bitter machen. Aber Trübsal wirkt Geduld, wenn ich das Vertrauen festhalte. Auch wenn ich gar nichts fühle von deiner Macht, du bringst mich doch zum Ziele. Das ist dieses Einwurzeln und Eingründen. David betet dieses Gebet nicht einfach, sondern er singt es. Gesungen beim Saitenspiel. Das Saitenspiel, dieses Instrument, das ist kein großes Chorinstrument, sondern das ist ein Instrument, bei dem sich der Einzelne konzentriert. Das heißt, David tritt vor seinen Herrn in dieser Anbetung, in dieser Konzentration, in diesem Vertrauen. Er singt seinem Herrn sein Vertrauen zu. Das Saitenspiel, das ist auch kein lebhaftes Instrument. Das geht ganz langsam. Da muss man jeden Ton ausschwingen lassen. Das zeigt gerade, dass David in einer Geborgenheit hier steht. Erhöre mich. Wir gliedern dreifach. Erstens, ganz hin zu Gott. Zweitens, ganz weg vom Bösen. Und drittens, ganz hinein ins Vertrauen. Ganz hin zu Gott. Erhöre mich, wenn ich rufe. Antworte mir. Gib mir jetzt von dir ein Wort. David weiß, dass es ist nicht selbstverständlich, dass Gott auf unser Beten hört. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht selbstverständlich. Dass der allmächtige Gott, der Schöpfer Himmels und der Erde, dass er hört, wo so ein Würmlein Mensch ruft. Aber das ist das Geschenk. Das ist die Zusage, schon im Alten Bund und von Jesus ganz direkt wiederholt, bittet, so wird euch gegeben. Gott hört unser Beten und Gott erhört unser Beten. Ich habe vor einiger Zeit einmal für ein theologisches Lexikon einen Artikel zu schreiben gehabt übers Gebet. Und dann kam nach einiger Zeit ein Brief zurück von der Lektorin, die diesen Artikel redigiert hat, und sie sagt, Sie müssten noch eins mit hineinnehmen, nämlich was tue ich denn, wenn Gott mein Gebet nicht erhört? Ich habe dann überlegt und habe ihr angerufen und habe gesagt, Sie müssen entschuldigen, aber diesen Fall gibt es nicht. Den finde ich in der Bibel nicht. Ich kann drum auch nichts drüber schreiben. Was tue ich denn, wenn Gott mein Gebet nicht erhört? Gott erhört jedes Gebet. Er hört, wenn wir rufen. Und er hört. Allerdings, es gibt verschiedene Arten und Weisen der Erhörung. Das stimmt schon. Die häufigste Art, wie Gott unser Beten, Rufen und Bitten erhört, ist das, Gott sagt, ja, ich will's tun. Ich gebe dir das. Ich stehe dir dabei. Ich führe dich da weiter. Die ganz direkte Ja-Antwort ist die häufigste. Die zweite Antwort, wie Gott hört, die ganz direkte Antwort ist die Nein-Antwort. So will ich es nicht tun. Ich will dir das nicht geben. Ich will deine Bitte so nicht erfüllen, denn sie ist nicht gut für dich. Die Ja-Antwort wirkt Dank. Die Nein-Antwort wirkt vermehrtes Vertrauen. Und dann kommt die dritte Art, das ist die Warteantwort. Gott erhört, aber er wartet mit uns. Aber dass Gott nicht erhört, das gibt es biblisch nicht. Das gibt es nicht. Bittet, so wird euch gegeben. Liebe Brüder und Schwestern, lasst uns dieses Wort wieder ganz ernst nehmen. Wir dürfen mit allem zu ihm kommen, unserem Herrn. Er hört und er hört. Erhöre mich, wenn ich rufe. David zweifelt nicht am Hören und Erhören Gottes, sondern er drückt damit ein Dreifaches aus. Ich bin's nicht wert, dass du dich mir zuwendest. Das ist das Erste. Das Zweite, ich erwarte etwas von dir. Und das Dritte, ich komme jetzt konzentriert zu dir, ich rufe. Er richtet sich ganz auf seinen Herrn aus. Und er redet ihn an, Gott meiner Gerechtigkeit. Eigentlich steht hier ganz wörtlich, Gott meiner Bewahrheitung. Das meint, du bestätigst mich, ich brauche keine Bestätigung von Menschen. sondern ist eines entscheidend wichtig, dass du zu meinem Leben deinen Willen vollziehst, dass du mich bestätigst, ich will nichts tun, was du nicht willst. Das ist die Haltung, in der David diese 14 Jahre der Flucht, des Gejagtseins durchsteht. Er braucht keine Anerkennung und Bestätigung von Menschen, sondern er ist auf ein einziges angewiesen, dass Gott sein Ja zu ihm sagt. Wisst ihr, so viel im Leben von uns Christen geht schief, bringt nichts, weil wir immer wieder heimlich oder offen auf Bestätigung von Menschen schauen. Weil wir darauf warten. Das ist einer unserer menschlichen, auch einer unserer christlichen Schwachpunkte. Dort, wo ich mich ganz meinem Herrn anvertraue. Und das die entscheidende Frage und Bitte ist, du sprichst und sollst zu meinem Leben dein Ja sprechen. Ich will so leben, wie du es willst. Ich will dem Lebensentwurf entsprechen, den du für mich gemacht hast. Da werde ich menschenunabhängig. Das ist die tiefste Wurzel geistlicher Vollmacht. Menschenunabhängigkeit. Wisst ihr, das ist ja so. David betet an anderer Stelle in Psalm 139, deine Augen sahen mich, ehe ich noch bereitet war, und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten, als derselbe noch keiner da war. Mancher liest diese Aussagen mit Schrecken und denkt, ja, wenn das so ist, dann ist ja da alles vorbestimmt. Da kann sich auf den Kopf stellen, mit den Füßen wackeln. Es geht, wie es geht. Können wir gleich sagen, Kismet. Schicksal. Kannst überhaupt nichts machen. Dann hat Gott das längst eingeplant, dass du am 3. Juli 1994 schwitzend da unterwegs bist. Kannst nichts machen. Nein, so ist das nicht gemeint. Sondern es ist so gemeint, ich nehme noch einmal dieses Beispiel. Unser Junge geht auf die Jungschar-Freizeit. 3 Tage lang soll die dauern. Meine Frau packt ihm eine Tasche und sagt, da schau her, da ist 3-mal Unterwäsche, sogar noch ein 4. Mal dabei. Da sind die Socken, da ist ein frisches Hemd. Und sie hat alles genau hingerichtet, da ist das Waschzeug. Für jeden Tag zieh dich wieder frisch an. Er strahlt und sagt, ja, selbstverständlich, nimm die Tasche, schön gepackt und zieht ab. Nach 3 Tagen kommt er wieder. Überzogen von Dreck, todmüde, lässt die Kleider fallen, schläft in der Badwanne beinahe ein. Meine Frau packt die Tasche aus. Perfekt, perfekt. Alles säuberlich da. Völlig unberührt. Sie hat für 3 Tage intensiv vorgesorgt. Aber ihm hat es nichts gebracht. Er wollte es nicht. Er hat sein Leben gelebt. So ist das bei uns Christen. Alle Tage waren in dein Buch geschrieben. Brüder und Schwestern, das ist ein ungeheuer tröstlicher Gedanke. Gott hat für jeden Tag deines und meines Lebens einen Entwurf vorbereitet. Weil er will, dass wir glücklich sind, dass wir Fülle haben, dass unser Leben Spannung und Inhalt hat. Für jeden Tag, den wir leben auf dieser Erde, hat er vorgesorgt, einen Vorentwurf gemacht. Die entscheidende Frage ist nur, lebe ich nach seinem Entwurf? Nehme ich das an? Oder mache ich meine Planungen? Erhöre mich, wenn ich rufe. Herr, ich erwarte alles von dir, wenn das unsere tägliche Bitte wird, wenn ich so den Tag beginne. Herr, ich bitte dich darum, dass in diesem Tag das sich nun vollzieht, was du für diesen Tag vorentworfen hast. Ich möchte nichts sehnlicher, als dass ich heute nach deinem Plan lebe, dass dein Wille, den du über mich hast, auch mein Wille wird. Gott meiner Bewahrheitung, du bestätigst mich. Das macht auch völlig unabhängig von dem, dass ich immer alles selber in die Hand nehmen will. Was muss das für eine Stunde, für ein Augenblick für den David gewesen sein? Da hat er Saul in der Höhle direkt vor sich. Und er hat sich angeschlichen, sodass er ihn greifen kann und hat sein Messer in der Hand und könnte mit einem Stoß dem ganzen Zauber ein Ende machen. Er könnte Saul seiner gerechten Strafe zuführen und jetzt wäre er König. Und David tut's nicht. Er nimmt das nicht in seine Hand. Er sagt, ich tue das nicht. Das ist Gottes Tun. Er wird's tun. Ich nehme es nicht in meine Hand, aber du machst meine Hände brauchbar. Erhöre mich, Gott meiner Bewahrheitung, der du mich tröstest in Bedrängnis. Wörtlich steht hier, der du mich weitest aus der Enge. Das hebräische Wort meint eigentlich einen Canyon. Wer einmal in Israel war, im Negev oder im Sinai, der kennt diese ganz tief eingeschnittenen Flusstäler. Richtig reingebrochen in den Felsen. Und da schießt das Wasser, wenn es regnet, unter ungeheurem Druck dahin. Solch ein Canyon. Und dann fließt er hinaus in die Weite. Hat dieses Wasser vorher eine zerstörende, mitreißende Gewalt, jetzt wird es zum breiten Strom, der bewässert und fruchtbares Landschaft. Das heißt trösten biblisch. Du bringst mein Leben, ich sag's einmal in unserer Sprache heute, aus dieser ständigen Hetze, aus diesem Umgetriebensein, wo der andere, der mit mir lebt, dabei großen Schaden immer wieder leidet. Du bringst mein Leben aus diesem Wilden, aus diesem Zerstörerischen in den breiten Strom, sodass andere sich daran freuen, sättigen können, fruchtbar wird. Von allen Seiten eingezwängt. Das ist ja die Situation des David. Er ist im Canyon. Und du lässt ins Weite fließen. Du lässt ins Weite fließen. Wir verstehen jetzt auch diese Verheißung, die im Hesekiel steht, vom Tempel geht ein Strom aus. Er fließt ins Weite und fließt hinunter bis zum Toten Meer und alles, was dieser Strom berühren wird, wird gut und heil und fruchtbar werden. Brüder und Schwestern, das ist das, was Gott aus unserem Leben machen will. Das ist sein tiefster Lebensentwurf für jeden Einzelnen von uns. Er will uns zum breiten Strom machen, an dem andere genießen können. Du lässt mich ins Weite fließen. Darum sagt Jesus, wer an mich glaubt, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Der du mich tröstest in Angst, sei mir gnädig und erhöre jetzt mein Gebet, beuge dich zu mir, ganz hin zu Gott. David will ein einziges, dass sein Leben dem entspricht, was Gott für ihn bestimmt und entworfen hat. Jetzt das Zweite, ganz weg vom Bösen. Ihr Herren, eigentlich wörtlich, ihr Fürstenabkömmlinge, da ist Saul und seine Edlen sind da gemeint. Wie lange soll meine Ehre geschändet werden? Wie lange soll das so sein, dass ihr mir die Lebensmöglichkeit nehmt? Das ist ja oft so die Erfahrung. Gott will den vollen Lebensentwurf für uns und mit uns vollziehen. Und da gibt es so viele andere Kräfte. Die wollen die Lebensmöglichkeit nehmen. Und dahinter steht er, der Böse. Der Böse hat eine einzige Absicht. Der Satan hat ein Ziel. Er will nicht, dass du in die Fülle kommst, dass der Lebensentwurf Gottes bei dir sich vollzieht. Er will Leben verhindern und er versucht das auf tausend und eine Weise. Und so versucht er es und steht mit dahinter, hinter dem, was sich hier an David vollzieht. Es heißt ausdrücklich, da wich der Geist Gottes von Saul. Und der böse Geist fuhr in ihn. Saul, der Gesalbte Gottes, wird zum Werkzeug des Lebensvernichters. Was ist das für ein Fall? Dahinter steht etwas von dem großen Geheimnis. Wir hätten es gern ganz anders, dass Gott im Leben der Seinen, die ihm vertrauen, das Böse weglässt und wegnimmt. Denk immer wieder an dieses Mädchen, die hatte den absoluten, todsicheren Tipp, wie unsere Kirchen und Gemeindehäuser und Säle überfüllt wären. Sie hat gesagt, Glücksvorstellungen vor, es kann mir gar nichts geschehen, es geht immer alles glatt hinaus. Nein, Gott lässt den Bösen angreifen in unserem Leben, dass wir unter diesen Angriffen bewährt werden. Das steht hinter dieser Liedzeile, was böse scheint, ist gut gemeint. Am deutlichsten zu sehen bei einem Mann wie Hiob. Gott lässt vieles in deinem und meinem Leben zu, damit wir wachsen, damit wir reifen, damit wir eingründen. Es gibt so unheimlich viele fornierte Christen, dass wir geheiratet haben und Möbel gekauft haben. Da haben wir eine Eichenkommode gekauft. War unser bestes Stück. Da stand nun da, und ich habe das immer wieder angeschaut, sah gut aus. Und dann, als unser Ältester so ein Jahr alt war, da überraschte ich ihn. Da saß er im Zimmer, hatte so einen Nagel und hat an der Kommode gebohrt. Ich bin fast ausgeflippt. Aber ich habe ein zweites festgestellt, als ich mir dann den Schaden besehen habe. Das war nicht echt Eiche. Das war nicht echt Eiche. Dahinter ist Sägemehl gewesen. Und es ist rausgerieselt. Spanplatte. Ich habe mir dann erst damals in Holzgerlingen erklären lassen, was ein Furnier ist. War mal in einer Schreinerei. Das ist ja hauchdünn, sieht aber aus wie völlig echt. Wenn das drüber ist über seinem Möbelstück. Ist es nicht bei vielen Christen auch so? Das sieht aus wie völlig echt. Und dann wird ein bisschen gebohrt. Und dann rieselt Sägemehl. Das griechische Wort für versuchen, Versuchung, heißt wörtlich übersetzt auf Kernechtheit prüfen. Kernecht. Sind wir nur verniert? Und wenn der Herr dann in unserem Leben etwas zulässt oder schickt, was uns prüft, dann rieselt Segmel. Warum kann Gott das zulassen? Womit habe ich das verdient? David wird kernecht. Ihr Herren, und nun beschreibt er, wie Saul und die Seinen, wie sie leben, die ihr das Eitle so gern habt, die Lüge, das Eitle und die Lüge. Eigentlich heißt es ganz wörtlich übersetzt, was hier steht, den vertrockneten Wadi. Das ist jetzt das Gegenteil von dem reißenden Canyon. Ist vertrocknet, da ist nichts mehr da. Der Saul und die Seinen, die tun so, als ob noch alles in Ordnung wäre. Und es fließt längst nichts mehr. Gott hat den Saul verworfen, er redet nicht mehr zu ihm. Saul tut aber noch so, wie wenn er der rechtmäßige König sei, obwohl Gott hat ihm eindeutig sagen lassen, ich habe dich verworfen, dass du nicht mehr König seist. Dieses ist aus. Er tut, als sei noch Segen da, und es fließt schon längst nichts mehr. Wie viele Saul-Christen gibt's? Sie tun, als ob noch alles so wäre, als sie noch gebrannt haben für den Herrn. Es fließt aber schon längst nichts mehr. Es ist zur Gewohnheit geworden. Es ist eigentlich ein ödes Christsein, aber man gibt's vor sich selber gar nicht zu. Man tut immer noch so, als ob. Wie habt ihr das Eitle so lieb? Wie seid ihr zum ausgetrockneten Wadi geworden? Ist das in deinem Leben so? Du nennst dich Christ, du gehst noch sonntagnachmittags zur Bibelstunde, selbstverständlich, aber es reißt dich nicht mehr, es treibt es gar nicht mehr. Zum ausgetrockneten Wadi geworden. Da braucht es dieses wieder, ganz hin zum Herrn. Dieser Zustand, wo unser Glaubensleben vertrocknet, das braucht es, dass ich ehrlich bin. Dass ich nicht die Lüge lieb habe. Lüge heißt hier Täuschung. Ich rede mir etwas ein, was schon längst nicht mehr ist. Ich habe jetzt nicht die Täuschung lieb, sondern ich gebe das einmal zu und sage, Herr, das ist wirklich wahr, ich komme jetzt zu dir und spreche das aus. Das war vorher ganz anders. Wie hat's mich immer wieder getrieben? Getrieben auf dein Wort zu hören. Wie habe ich mich dem entgegengesehen, dass mich dein Wort packt. Und jetzt bin ich überall noch dabei. Da hat sich nichts geändert. Aber ich gehe gerade so raus, wie ich reingekommen bin. Es ergreift mich nichts mehr. Ich bin dürr geworden. Wo ich das wieder aussprechen kann, zugeben kann, da wird das Wadi wieder langsam gefüllt. Erkenne doch, sagt David, sehe doch die Wirklichkeit. Gott führt die, die sich ihm anvertrauen, obwohl das äußerlich völlig abwegig erscheint, auf Wegen, die sie zu Segensträgern machen. Er macht aus ihrem Leben etwas und ihr seid dabei, dass sich alles abbaut. zürnet ihr, so sündiget nicht. So sagt er nun, wenn ihr in eurem Leben in Erregung kommt, dann sündiget nicht, wenn ihr betroffen seid. Entweder ihr ergebt euch in den Willen Gottes oder ihr geht den eigenen Weg. Saul hat auf das, der Herr hat dich verworfen, dass du nicht mehr König seist. Auf dieses Wort seines Gottes hat er in großem Zorn seinen eigenen Weg gewählt. Ganz weg vom Bösen. Das heißt, dass wo wir in unserem Leben merken, wir sind abgedreht aus dieser Gemeinschaft mit ihm, wir wenden uns wieder ihm zu. Opfert, was recht ist. David ruft seinen Herrn zum Zeugen an. Es heißt eigentlich wörtlich, das Opfer des Wahrbrauches bringt. Ein Opfer, bei dem Gott seinen Willen bekannt gibt. Wir denken zum Beispiel an den Elia. Das war ein Wahrbrauchopfer. Opfert, was recht ist. Elia legt sein Opfer hin und man muss das bedenken, da war eine tausendköpfige Menge versammelt, die alle nicht mehr auf Jahwe vertraut haben, die ihre Wege gegangen sind, Israel in der Verführung. Und da war die vielhundertfache Schar der Priester der Baals und da stand ein einzelner Mann. Und er hat sein Opfer Jahwe vorgelegt und hat gesagt, nun sprich du. Und Gott hat gesprochen und hat ihn bestätigt. Ein Opfer des Wahrbrauchs war auch dieses Opfer, das damals Kain und Abel gebracht haben. Das Opfer des Abel sah Gott gnädig an. Und dass das Kain verwarf er, nicht aus Willkür, sondern, so schreibt es der Hebräerbrief, weil Kain in seinem Herzen Böses dachte. Da hat das Opfer aufgedeckt. Ganz weg vom Bösen, ich vollziehe, sag's einmal so alttestamentlich, das Opfer des Wahrbrauches. Das heißt, ich gebe mich und sage, Herr, ich möchte ganz zu dir gehören. Nun rede du wieder und handle in meinem Leben. Es gibt nichts Schlimmeres für einen Christen, darf ich es einmal so sagen, als dass das Wort Gottes nicht mehr zündet bei ihm. Dass es nicht mehr zündet. Er ist überall noch dabei, aber es sündet nicht mehr. Früher habe ich so eine alte Schnetter gefahren, die ist öfters morgens nicht angesprungen. Am Anfang war ich völlig hilflos und dann hat mir einer erklärt, ja, da musst du die Zündkerze rausdrehen. Habe ich dann im Laufe der Zeit gelernt und dann musst du den Zündkontakt putzen. Und dann wieder reindrehen. Und dann zündet es wieder. Dann zündet es wieder. Dass wir das wieder tun in unserem Leben, wenn wir das merken, ich bin in der Bibelstunde, im Gottesdienst, im Hauskreis und überall dabei und ich höre, was da gesagt wird, aber bei mir zündet es nicht mehr. Jetzt die dritte Linie, ganz hinein ins Vertrauen. Viele sagen, wer wird uns Gutes sehen lassen? Die Anfechtung, die David erleidet, geht noch tiefer. Denn das sagen die eigenen, die Männer, die mit ihm entschlossen waren, durchzuhalten, die ihn begleitet haben. Das Häuflein ist immer weniger geworden. Wer wird uns Gutes sehen lassen? Wir sind ja doch ein verlorener Haufe. Das ist die tiefste Art der Anfechtung. Sie wollen durchhalten und bleiben am Herrn, aber es verändert sich in den Umständen nichts. Es verändert sich nichts. Der Vertrauende, der sich anhängt an Gott, und trotzdem wird die Not in seinem Leben nicht gewendet. Wie manche Frau ist da müde geworden, kommt in diese tiefste Anfechtung. Seit 15 Jahren bete ich jetzt für meinen Mann. Und es tut sich nichts. Wie oft sind wir als Eltern für diesen unseren Sohn vor Gott gekommen und er geht seinen Weg von dem Herrn weg grad weiter. Es tut sich nichts. Wie oft habe ich dem Herrn gesagt, Herr, wenn du mir da helfen würdest, immer wieder mit diesen chronischen, panischen Kopfschmerzen. Und es tut sich nichts. Kennt ihr die Situation? Wie die Anfechtung sich einfrisst, das Fragen. Gerade an den Stellen, wo wir doch wirklich festhalten und vertrauen und wo wir alles von ihm erwarten und es tut sich nichts. Doch es tut sich was. Es tut sich was. Unser Herr lässt uns nicht los, aber er ändert diese Situationen nicht so, wie wir es gern hätten. Und dann weiß er warum. Liebe Brüder und Schwestern, das ist die schwerste Lektion. Das ist die schwerste. Wenn wir es gern anders hätten, und Gott lässt uns drin, unser Herr Jesus Christus lässt uns drin, das ist die Situation, bei der es von Jesus heißt, und sein Schweiß war wie Blutstropfen. Vater, wenn es möglich ist, gehe dieser Kelch an mir vorüber. Und es tut sich nichts, sondern Gott gibt ihm die Weisung, bleib in diesem Weg. Und wir werden es dann je und dann erfahren. Und ein Engel kam vom Himmel und stärkte ihn. Er wird eingreifen, aber er wird uns in solchen Wegstrecken eingründen lassen. Ich vertraue dir auch, wo die Umstände so nicht sind. Wisst ihr, das ist das Entscheidende, dass wir als Christen, wir haben oft so einen oberflächlichen Glücksglauben. Das Entscheidende in der Verbindung mit Jesus Christus sind nicht die äußeren Umstände, sondern ist die Verbindung mit ihm, ist die Person. Und dann können die Umstände sein, wie sie wollen. Er wird auch immer wieder uns schöne Umstände geben. Er wird auch immer wieder freundliche Strecken führen. Aber das Entscheidende ist, dass ich an ihm bleibe. Unabhängig von den äußeren Gegebenheiten. So wie das ein David gelernt hat, das ist eines der schwersten Worte überhaupt der Bibel, an dem wir alle buchstabieren. Dennoch bleibe ich stets an dir. Denn du hältst mich, du leidest mich, du nimmst mich am Ende mit Ehren an. Und jetzt kommt's, wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, bist du doch Gott, meines Herzens Trost und mein Teil. Liebe Brüder und Schwestern, die Gemeinde Jesu Christi geht in dieser letzten Zeit in schwere Umstände. In schwerste. Und wenn da unser Glaube ausgerichtet ist, ich glaube, weil Gott es mir so gut gehen lässt, dann ist er bald aus. Am letzten Sonntagabend hat mir unser Missionsleiter, der Singh Komanapalli, angerufen und hat mir ein wenig von den Umständen erzählt, die er vorgefunden hat, jetzt nach seiner Rückkehr in Orissa, in diesem Dschungelgebiet, im Sealer-Dschungel in Orissa. Da haben sie ja Ende Februar einen unserer Evangelisten auf bestialische Weise ermordet. Dort hat sich eine Gruppe gebildet, die sogenannte Armee Shivas, radikale Hindus, die nun in einem konzentrierten Angriff, in diesem Gebiet liegen etwa 10 Gemeinden von unserer Missionskirche, gegen diese Christen losgehen. Und er hat gesagt, sie haben es nicht einmal geduldet, dass ich ins Dorf hinein konnte. Und dann sind die Christen herausgekommen. Und sie haben auf freiem Feld einen Gottesdienst gehalten. Er hat gesagt, ich stelle es euch frei, ich helfe euch dazu, dass ihr wegziehen könnt unter dem, wie es jetzt immer schwerer wird. Sie können nur noch dort bleiben, weil die Polizei, Indien ist ja von der Verfassung her neutraler Staat, religionsneutral, weil die Polizei im Augenblick sie beschützt. Und er hat gesagt, es war ein überwältigendes Zeugnis. Sie haben gesagt, wir wollen hier bleiben und wir werden hier bleiben. Trotzdem allem. Die Jesusgemeinde geht ins Leiden, ins Zeugnisleiden. Das, was uns entscheidend wichtig ist, das sind nicht, ich sag's mal ganz lapidar, das sind nicht gute Umstände und Zustände, sondern das ist der gute Herr. Und Jesus drückt es einmal so aus, was hilft es denn dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und er nimmt Schaden an seiner Seele. Das meint David hier. Herr, lass leuchten dein Antlitz, bannergleich heißt das wörtlich, bannergleich geh vor mir her, weißt du den Weg? Du erfreust mein Herz, ob jene auch viel Wein und Korn haben. Die anderen haben die guten Umstände, die leben herrlich und in Freuden, aber jetzt du erfreust mein Herz. Und aus dieser Freude wächst der Friede. Ich liege und schlafe ganz mit Frieden. Das muss ich ganz wörtlich übersetzen, ist ein herrlicher Satz. Sobald ich liege, schlafe ich. Heißt das im Hebräischen. Sobald ich liege, schlafe ich. Wer kann das von uns mitsprechen? Wie lange wälzen wir uns und was geht da alles durch den Kopf? Der David in seiner Geborgenheit beim Herrn, der kann sagen, sobald ich liege, schlafe ich. Brüder und Schwestern, das ist auch eine der gefährlichsten Stunden am Tag. Die meisten und tiefsten Sorgen, Sünden begehen Christen in der Stunde vorm Einschlafen. Das ist die Stunde der Sorgensünden. Ist das für ein Geschenk? Sobald ich liege, schlafe ich. Denn allein du, Herr, hilfst mir. Auch das muss ich wörtlich übersetzen. Denn du, Jahwe, bist mir Jehoshua. Ich habe das erst jetzt in der Beschäftigung mit dem Psalmen richtig erfasst. Wie viel hundertmal im Alten Testament der Jesusname kommt. Überall dort, wo Luther übersetzt, du hilfst mir, da ist der Gotthilf gemeint. Der Jehoshua, so heißt er Jesus auf Deutsch übersetzt. Jesus heißt Gott hilft. Du, Herr, bist mir, der Gott hilft. Du bist mir Jesus. Das ganze Alte Testament drängt und treibt auf diesen einen zu, auf den Gott hilft, auf den Jesus, der uns umgibt und das vollzieht, was Gott über unser Leben entworfen hat. So wird dieser Psalm zu einer Lektion im Vertrauen, ganz hinein ins Vertrauen. Sobald ich liege, schlafe ich, denn du, Herr, du hast mir doch deinen Jesus gegeben. Er hat mein Leben in seiner Hand. Heute Morgen war im Gottesdienst auch eine Taufe dabei. Ich habe da noch einmal drüber auch gesprochen. Die Taufe rettet nicht. Ich habe sogar heute mal wieder den harten Satz gesagt. Die Hölle ist voll von Getauften, die ihre Taufe nicht angenommen haben. Und dann kam nachher einer aus der Gemeinde, ein behinderter junger Mann. Er ist geistig sehr behindert. Und dann hat er mich angestrahlt und hat gesagt, du, Kollege, sagt er immer zu mir, Kollege, du, Kollege, ich bin auch getauft. Und ich glaube an den. Dann hat er aufs Kreuz gezeigt, aufs Kruzifix. Was sagst du jetzt? Dann habe ich zu ihm gesagt, Uwe, ich kann nichts anderes sagen, als du gehörst zu Gott. Dann hat er gestrahlt und ist weg. Das ist das Einfachste und Entscheidendste in unserem Leben. Dieses kindliche Wissen, du bist mir Jesus, du bist mein Gott, hilf, du bringst mich zum Ziel. Amen. Wir wollen beten. Vater im Himmel, wir wollen nicht spielen. Es gibt vieles in unserem Leben, was wir gern anders hätten. Viele unter uns leiden in mancherlei Wegstrecken, die sie nicht verstehen. Viele sind durch körperliche Krankheit auch sehr resigniert geworden. Und jetzt danken wir dir, dass du uns so deutlich anredest, dass du mit unserem Leben Großes tun willst und dass du unseren Blick weglenkst von den Umständen hin auf dieses überwältigende Geschenk der Gemeinschaft mit dir. Herr, wir bitten dich, wirke an uns weiter, gib nicht auf mit uns, dass wir kernecht werden. Amen.